Schließen das Buch Esra heute ab, nehmen die letzten beiden Kapitel durch. Esra ist mit einer zweiten Gruppe von Rückkehrern aus dem Exil, aus Babylon, aus der Verschleppung, zurückgekehrt nach Jerusalem. War eine gefährliche Reise und eine beschwerliche Reise. Und das Erste, was sie getan haben, sie haben dem Herrn Opfer dargebracht, haben den Herrn angebetet. Und in Kapitel 9 lesen wir jetzt: Als das nun vollbracht war, traten die Obersten zu mir und sagten, das Volk Israel und die Priester und die Leviten haben sich nicht von den Völkern der Länder wegen deren Gräuel abgesondert, nämlich von den Kanaanitern, den Hethitern, den Perisitern, den Jebusitern, den Ammonitern, den Moabitern, den Ägyptern und den Amoritern. Denn sie haben sich von deren Töchtern für sich und für ihre Söhne Frauen genommen. So hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Und die Hand der Obersten und der Vorsteher ist in dieser Untreue als erste ausgestreckt gewesen. Also Esra kommt zurück nach Jerusalem mit großen Erwartungen vielleicht, mit großen Hoffnungen. Und er findet eigentlich eine furchtbare Situation vor. Viel von dem Volk ist in Kompromiss gefallen, in Sünde gefallen, hat Kompromisse eingegangen. Das Volk Israel sollte ein abgesondertes Volk sein, genauso wie wir berufen sind, abgesondert zu sein für den Herrn, von der Welt, von den Dingen, die nicht zu Gott passen. Für den Herrn. Absonderung hat immer zwei Aspekte. Das eine ist von etwas, von dem wir uns abwenden. Das andere ist, wozu wir uns hinwenden. Absonderung ist auch immer zu etwas. Zu dem Herrn. Frage ist einerseits in unserem Leben, spielst du rum mit Kompromissen, mit Dingen, mit denen ein Kind Gottes eigentlich nichts zu tun haben soll? Oder bist du abgesondert von diesen Dingen? Aber vielmehr ist die Frage eigentlich, worauf ist dein Herz ausgerichtet? Bist du abgesondert für den Herrn, zu dem Herrn? Was ist die Liebe deines Lebens? Was motiviert dein Herz? Das ist eigentlich die tiefergründige Frage, weil wenn wir uns vom Herrn abwenden, dann wohin sonst sollen wir uns hinwenden als zu irgendwelchen Götzen oder den Ersatzbefriedigungen dieser Welt, was immer das ist. Ob das die Seifenopern sind oder zu viel zu fressen oder zu saufen oder Geld, was immer diese Dinge sind, faule Kompromisse. Das Volk Israel hat sich nicht abgesondert. Und es heißt hier im Vers 1, wegen deren Gräuel. Versteht das, dass es bei der Absonderung nicht um irgendeine Rassenideologie geht oder so. Dass Israel sich nicht vermischen sollte mit irgendwelchen anderen Völkern wegen deren Rasse. Sondern es geht um religiöse Absonderung, um geistliche Absonderung. Es ist wegen deren Gräuel. Waren Götzendiener, haben die furchtbarsten Götzen angebetet mit den perversesten Formen von Götzendienst. Und deswegen hat der Herr seinem Volk gesagt, sie sollen sich absondern von den Völkern. Es ging nicht um irgendeine Rasse. Ist ein Aspekt davon, dass Gott die Linie des Messias bewahren wollte. Aber selbst in der Linie des Messias haben wir ein paar heidnische Frauen. Oder ehemals heidnische Frauen, sollten wir sagen. Ruth zum Beispiel. Oder Rahab. Aber das waren Frauen, die beschlossen haben, sich von ihren Götzen abzusondern für den Herrn. Und sie wurden Teil von Gottes Volk. Erinnert euch, dass Ruth gesagt hat, dein Gott soll mein Gott sein und dein Volk soll mein Volk sein. Sie hat sich zum Herrn hingewandt und sie ist Teil von Gottes Volk geworden und Teil sogar der Linie des Messias. Sie ist eine Vorfahrin von Jesus geworden. Also versteht, dass es hier nicht um irgendeine Rassenideologie geht, dass die Juden besser wären und dass es Gott irgendwie darum geht, eine Rasse zu bewahren. Es geht ihm darum, ein heiliges Volk zu bewahren. Und das war der zweite Aspekt. Der eine, die Linie des Messias rein zu bewahren. Der zweite Aspekt war natürlich, sein Volk heilig zu bewahren. Und wir wissen, ein heiliges Leben ist immer ein heiles Leben. Und wenn wir unheilig leben, wenn wir uns von Gott abwenden und zu den Dingen der Welt hin faule Kompromisse eingehen, dann werden wir uns verletzen. Und die Leute damals haben gedacht, okay, wir sind in einer schwierigen Situation. Das Volk Israel war ein kleiner Überrest, der zurückgekommen ist, umgeben von Feinden, von heidnischen Völkern, die ihnen nicht wohlgesonnen waren, die ihnen feindlich gesinnt waren. Und die Versuchung war zu sagen, okay, wir haben da so viele Probleme mit denen, vielleicht sollen wir uns einfach zusammenschließen. Wir geben ihnen unsere Töchter, wir heiraten ihre Töchter, wir vermischen uns so, wir schließen Frieden mit der Welt sozusagen, mit Sünde. Dann wird es uns besser gehen. Dann werden wir Frieden haben. Dann wird es gut sein. Und ist das nicht die Versuchung in unserem Leben, Frieden zu schließen mit Sünde oder mit kleinen Kompromissen? Zu sagen, ah Mann, alle tun es, wenn ich ein bisschen lüge, dann kann ich hier ein bisschen einen Vorteil haben. Wenn ich ein bisschen betrüge, dann haben wir ein paar tausend Euro mehr am Konto. Vielleicht sollen wir Frieden schließen, weil tun es schließlich alle. Und Mann, es fällt mir so schwer zu warten bis zur Ehe. Mein Fleisch schreit irgendwo, diese Dinge, es ist nicht einfach für mich, vielleicht sollte man ein bisschen nachgeben. Wir alle machen das doch, alle ziehen doch schon mit dem Freund, mit der Freundin zusammen. Dein Kompromiss. Dann wird es mir besser gehen, dann wird mein Fleisch nicht mehr, dann werde ich das befriedigen und es wird einfacher sein. Mann, ich weiß nicht, ob ich noch irgendeinen Christen finde. Hey, der Typ da ist doch so süß. Ja, ja, der geht zu Weihnachten und zu Ostern sogar in die Kirche. Es wird schon okay sein. Dann wird es mir besser gehen, meinem Herzen besser gehen, wenn ich endlich einen Mann gefunden habe für mein Leben. Kompromisse. Mann, ich habe so Stress, ich sauf mich einfach mal ein bisschen nieder, dann wird es mir besser gehen. Werde mich ein bisschen entspannen. Oder ja, das. Ich weiß, der Film ist ein ganz koscher, da sind so ein paar Szenen drin, die eigentlich nicht wirklich gut sind. Aber hey, ist ein entspannender Film und ist nett, ist unterhaltsam. Werde mich entspannter fühlen danach. Kompromisse. Und das ist die PR-Abteilung des Teufels, ne, die uns diese Gedanken in den Kopf setzen. Ne? Sünde macht Spaß anfangs, aber der Lohn der Sünde ist der Tod und Gott weiß es. Und deswegen warnt er uns vor diesen Dingen. Und er sagt uns ganz konkret im 2. Korinther, Kapitel 6, ihr kennt die Stelle, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Lasst euch nicht zusammenspannen mit Ungläubigen. Nicht mit Leuten von anderen Rassen oder mit Ausländern oder anderer sozialer Schicht. Das ist völlig egal im Reich Gottes. Aber nicht zusammen mit Ungläubigen, mit Leuten, die Jesus nicht lieb haben, die nicht ihn als Herrn haben, die ihm nicht nachfolgen. Lasst euch da nicht zusammenspannen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Das ist der Kontrast. Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Könnt ihr euch einen größeren Kontrast vorstellen als Licht und Finsternis? Schließt sich gegenseitig aus. Wenn ich ein Licht aufdrehe, dann gibt es keine Finsternis mehr. Wir können sagen, ja, da ist er religiös und er geht zweimal im Jahr in die Kirche. Na, Jesus sagt, das ist der Kontrast zwischen Licht und Finsternis. Liebt er Jesus? Hat er Heiligen Geist in dem Herzen oder sie? Licht und Finsternis. So weit sind wir voneinander entfernt. Wenn du Jesus hast und die andere Person nicht. In einer Beziehung. Von mir aus in einer Geschäfts- Beziehung auch, wo du wirklich zusammengebunden bist und du musst mit den Entscheidungen, die der andere mittrifft. Licht und Finsternis. Gott sagt, es ist nicht weise, das zu tun. Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes, und das sind wir, der Tempel des Heiligen Geistes, welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Und ich habe einen Vers ausgelassen. Welche Übereinstimmung Christus mit Belial oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Entweder du bist ein Diener von Jesus oder du bist ein Diener des Teufels letztendlich. Welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen. Und ich werde euer Vater sein. Und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Das ist gute neutestamentliche Lehre, was Gott uns hier sagt, dass wir uns absondern. Nicht, dass wir keinen Kontakt mehr mit ungläubigen Menschen haben, dann müssen wir die Welt verlassen. Das sagt der Paulus auch an einer anderen Stelle. Aber in unserem Herzen abgesondert sein für den Herrn. Wir rühren ihr unreines Zeug nicht an. Wir sind bestimmt in unserem Herzen anders zu leben. Und wir gehen hinaus aus ihrer Mitte. Ich gehe nicht mit meinen Freunden, mit meinen nichtchristlichen Freunden ins Kino irgendeinen Film gucken, der schlicht und einfach pervers ist oder wo Gottes Name gelästert wird oder Ehebruch verherrlicht wird. Dann mache ich nicht mit. Ich gehe nicht mit auf den Polterabend, wo die halbnackte Frau aus der Torte springt und sich die Leute niedersaufen. Nee, tut mir leid. Glückwunsch zu deiner Verlobung, aber nee, da gehe ich nicht mit. Ich folge Jesus nach. Ich mache nicht mit bei den linken Dingen. Ich bin abgesondert von diesen Dingen und ich bin abgesondert für den Herrn. Das ist meine Leidenschaft, ihn zu lieben, ihm zu dienen, ihm zu gefallen mit meinem Leben. Das ist, wofür mein Herz brennt. Und das konkrete Beispiel hier ist natürlich, dass sie sich verheiratet haben mit Nichtchristen. War wahrscheinlich so ein politischer Schachzug. Wir verschwägern uns mit denen, dann werden die uns nicht mehr angreifen, dann werden wir größeren Frieden haben. Es ist leichter, jemanden runterzuziehen, als jemanden raufzuziehen. Und ich habe so viele junge Menschen gesehen, die in ihrem Glauben wirklich Schiffbruch erlitten haben deswegen. Weil sie sich mit irgendeinem Nichtchristen eingelassen haben. Leute, wir sind nicht stark genug dafür. Wenn ich mich mit einem Mädel einlasse, was Jesus nicht lieb hat, und die verführt mich, ich bin nicht stark genug dafür. Ich brauche eine Frau wie die Jennifer, die sehr gerade ist und sagt, nee, wir wollen es richtig machen, wir wollen dem Herrn nachfolgen. Ich bin nicht stark genug dafür, du bist nicht stark genug dafür. Ihr Mädels und ihr Jungs. Sagen, ja, aber er ist ein netter Kerl und wird schon mit in die Kirche gehen. Ja, das hat Jennifers Vater auch gemacht, bis sie verheiratet waren. Dann ist er nicht mehr mitgegangen. So sieht die Realität aus. Und dann sagt er, ja, du kannst ja von mir aus in die Gemeinde gehen sonntags, aber ich gehe wandern oder angeln oder was immer. Und dann als nächstes sagt er, hey Kids, was wollt ihr tun? Wollt ihr lieber mit der Mama in die Gemeinde oder mit dem Papa hier zum Holidaypark fahren? Was wollt ihr tun, Kids? Und dann bist du zusammengejocht, zusammengespannt mit jemandem, wo es geistig nicht zusammenpasst. Und der eine zieht in die Richtung und der andere in die Richtung. Und ihr Frauen, die ihr euch in diesem Zustand befindet, ihr wisst, wie schwer es ist. Und Gott sagt uns, wir sollen uns nie in diesen Zustand begeben, freiwillig als Christen. Wenn du verheiratet warst, bevor du Christ geworden bist, dann ist es eine andere Situation. Dann sagt Gott dir, bleib bei deinem Ehemann, du sollst dich nicht scheiden lassen natürlich, sondern bleib bei ihm, Lieb den Herrn von ganzem Herzen. Leb als Christ. Lass dich nicht auf Kompromisse ein, sondern du folg dem Herrn nach. Du lieb den Herrn. Du tu, was du tust als Christ. Und wenn er damit nicht klarkommt, wenn er das nicht handeln kann, dann okay, soll er gehen. Aber du sei begeistert für Jesus. Du folg ihm nach mit ganzem Herzen. Aber den Unverheirateten von uns sagt der Herr ganz klar, sondert euch ab von der Welt. Ihr dürft heiraten, aber es soll im Herrn geschehen. 1. Korinther Kapitel 7. Kein Mann, keine Frau, die Jesus nicht lieb hat. Und wie gesagt, ich bin nicht stark genug, mit einer Frau zusammen zu sein, die Jesus nicht liebt. Da können wir nur darauf warten, bis wir in Sünde fallen. So ist es. Und wir können nicht lang mit solchen Leuten zusammen sein, ohne dass sie ihre Götzen, wenn wir bei diesem Bild hier bleiben, mit reinbringen. Was denkt ihr, ist passiert mit diesen Frauen, die verheiratet waren mit heidnischen Männern? Was ist passiert mit denen? Ist nicht nur, dass die mit denen verheiratet waren, sondern diese Heiden haben das ganze Leben beeinflusst. Diese jüdische Gemeinschaft, diese kleine, die dort war, die sich begonnen hat zu verschwägern mit Heiden, was denkt ihr, ist mit denen passiert? Haben ihren ganzen Einfluss reingebracht. Ich glaube nicht nur, dass es das religiöse Leben beeinflusst hat, sondern ihr Wirtschaftsleben, ihr Sozialleben, die Art, wie sie sich verhalten haben. Es beeinflusst uns. Die Bibel sagt uns, dass schlechter Umgang unsere Sitten verdirbt, unser moralisches Leben. Wir können nicht mit Leuten rumhängen, die Sünde lieben und Sünde praktizieren. Wir sind nicht stark genug dafür. Ich bin nicht stark genug dafür. Deswegen sagt Gott, kommt heraus, sondert euch ab, macht einen Schnitt und sondert euch ab für den Herrn. Guck mal, Gott hat uns eine Familie gegeben, eine geistliche Familie, Gottes Familie. Wir können nicht rumspielen mit faulen Kompromissen, das funktioniert nicht. Jesus sagt, du kannst nicht zwei Götter lieben. Du kannst entweder den Herrn lieben oder den Mammon. Aber beides geht nicht. Es geht nicht. Du kannst entweder Jesus lieben oder was immer dein Trip ist. Sexsüchtig sein oder geldsüchtig sein, habsüchtig sein. Alkohol, Drogen, was immer es ist. Es klappt nicht. Du kannst entweder das eine lieben oder das andere. Und das ist der Punkt, wo es hingeht. Und Gott sagt ganz klar, diese krassen Stellen in Gottes Wort, diese Werke des Fleisches, Galater 5 zum Beispiel, da sagt Gott uns, wandelt im Geist, Vers 16, und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Wir müssen uns vom Heiligen Geist kontrollieren lassen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, sexuelle Unreinheit, Sex außerhalb der Ehe, Unreinheit, auch wieder sexuelle Unreinheit hier gemeint, Ausschweifung, Götzendienst, was immer wir an Gottes Stelle setzen, Zauberei. Interessantes Wort hier, Zauberei, das Wort Pharmakia. Pharmazie kommt daher. Ich glaube, dass Drogenkonsum darunter fällt. Werk des Fleisches, das ist Sünde. Das ist, wie die damals Zauberei betrieben haben. Die haben sich die Birne voll gekifft oder was immer. Welche Drogen die genommen haben. Das war Teil davon. Feindschaften. Hader, Eifersucht, wenn wir Eifersucht zulassen in unserem Leben, Zornausbrüche, Selbstsucht, Zwissigkeit, Parteiungen, Neid, Saufgelage, Völlereien, wenn wir fürs Fressen leben, für die Partys und für unser Fleisch und dergleichen, das sind Beispiele. Und er sagt hier, von diesen sage ich euch im Voraus, Leute, die so leben, die diesen Lebensstil wählen, von denen sage ich euch im Voraus, wie ich euch vorhersagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden.
Oh.
Du kannst nicht so leben und sagen, ja, aber ich folge Jesus nach und er wird mich retten.
Nee,
folgst nicht Jesus nach. Du wirst das Reich Gottes nicht erben. Auf der anderen Seite, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. Wie gesagt, Licht und Finsternis. Geh nicht unter dasselbe Joch. Es ist Licht und Finsternis. Wir können uns nicht leisten, Kompromisse einzugehen in unserem Leben. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Entweder ich lebe für Jesus oder ich lebe für diese Dinge. Einen Kompromiss hält kein Mensch lange durch. Und seht hier im Vers 2, die Hand der Obersten und der Vorsteher ist in dieser Untreue als Erste ausgestreckt gewesen. Das ist eine Tragödie, wenn geistliche Leiter die Ersten sind, die ein solches Leben führen. Leben voll Kompromissen und die anderen mitreißen. Und leider Gottes, es kommt immer wieder vor. Und nur Gnade Gottes, in der wir stehen, dürfen nie denken, dass es uns nicht passieren kann. Wir müssen demütig bleiben und diese heilige Ehrfurcht bewahren. Nicht stolz werden und denken, ah, mir könnte sowas nicht passieren. Nee, unser Fleisch, wir sind potenziell zu jeder Sünde fähig. Deswegen müssen wir nah an Jesus dranbleiben und uns vom Heiligen Geist beherrschen lassen. Jeden Tag, jede Sekunde, jeden Augenblick unseres Lebens. Ich denke, es ist auch eine Lektion hier, die wir lernen müssen, dass wir nicht auf Leiter vertrauen, sondern auf Jesus allein. Hey, Menschen können uns enttäuschen. Geistliche Leiter können uns enttäuschen. Wenn wir die zum Zentrum unseres Glaubenslebens machen und wenn das da dran hängt, hey Mann, was, wenn wir enttäuscht werden? Menschen werden uns immer enttäuschen. Wir müssen an Jesus festhalten. Er ist der Einzige, der uns nie enttäuschen wird. Vers 3. Als ich diese Sache hörte, zerriss ich mein Kleid und mein Übergewand, ein Zeichen der Trauer, und raufte mir Haare meines Kopfes und meines Bartes aus. War ein radikaler Typ, der Esra, und eigentlich war er ein sanfter Typ. Aber eine radikale Reaktion, zerreißt seine Kleider, reißt sich die Haare aus, es tut weh. Alle, die Geschwister haben, wissen das. Reißt sich die Haare aus seines Bartes aus und saß betäubt da. Radikal. Mich überführt es. Radikaler Hass gegen Sünde. Radikale Abscheu gegen alles, was Sünde ist. Ich meine, das sehen wir hier in Esra. Er zerreißt seine Kleider, er reißt sich die Haare aus, er sitzt wie betäubt da, er ist geschockt, er ist angeekelt. Sind wir so sehr angeekelt von Sünde? Von unserer eigenen Sünde? Sünde der anderen? Sünde in unserer Mitte? Meistens sehen wir die von anderen noch einfacher und leichter. Aber seht ihr, Esra ist keiner, der hier mit dem Finger auf andere zeigt und sagt, die Leute verdammt. Sondern er ist einer, der da sitzt, der wirklich in seinem Herzen betrübt ist, der seine Kleider zerreißt, der sich die Haare ausreißt, der erstmal geschockt da sitzt und trauert. Das ist, wenn wir andere Menschen konfrontieren, Geschwister, die in Sünde leben, wenn wir vielleicht sogar Gemeindezucht üben müssen, das ist das Herz, was wir brauchen, nicht ein richterndes Herz. Jesus sagt, wenn wir so ein Herz haben und richten und auf andere runterschauen, sagt er, du musst erst hier den Balken aus deinem eigenen Auge rausziehen, bevor du den Splitter deines Bruders entfernen kannst. Das spricht er in dem Kontext von Gemeindezucht. Bevor du hingehst, deinen Bruder konfrontierst, muss mit einem betrübten Herzen sein, mit einem weinenden Auge. Nicht mit Selbstgerechtigkeit. Hey, ich bin besser als du, wie kannst du nur? Und dann sehen wir in Vers 4, und zu mir versammelten sich alle, die zitterten vor den Worten des Gottes Israels wegen der Untreue der Weggeführten. Ich aber blieb betäubt sitzen bis zum Abendopfer. Seht ihr, was hier passiert? Das ist ein wahrer Leiter. Er leidet nicht, indem er mit Finger auf die anderen zeigt und richtet und verdammt. Er ist gebrochen. Er hat ein gebrochenes Herz. Und er trauert wirklich. Und durch dieses Vorbild versammeln sich alle anderen zu ihm, die dasselbe Herz haben, die Gottes Wort ehren und die auch betrübt sind wegen dieser Untreue des Volkes. Vers 5, und um die Zeit des Abendopfers stand ich auf von meiner Selbstdemütigung, nachdem ich nochmals mein Kleid und mein Obergewand zerrissen hatte. Seht ihr, wie demütig dieser Mann ist? Und ich ließ mich auf meine Knie nieder und breitete meine Hände zu meinem Gott aus. So haben die damals gebetet, mit ausgebreiteten Händen, ein Zeichen der Abhängigkeit. Ich muss empfangen von ihm, ein Zeichen der Demütigung. Ließ sich auf seine Knie nieder, das ist ein Zeichen der Demut, aber gleichzeitig die Hände ausgestreckt, voll Erwartung, macht sich abhängig, voll Unterwürfigkeit vor dem Herrn. Das war, wie die damals gebetet haben. Nicht so brav wie wir, Augen zu. Nein, Gott, ich brauche dich. Und ich sprach, mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, mein Gesicht zu dir, mein Gott, zu erheben. Also mit ausgestreckten Armen, aber beschämtem Gesicht traut sich gar nicht, den Kopf aufzuheben. Denn unsere Sünden sind uns über den Kopf gewachsen und unsere Schuld ist groß geworden bis an den Himmel. Demut von Esra. Seht ihr, wie er sich identifiziert mit seinem Volk? Er ist keiner, der hingeht und richtet und sagt, hey, du bist ein Sünder und was machst du da und was machst du da? Das wird er auch tun, er wird auch konfrontieren, das gehört dazu, zur Leidenschaft, aber er ist erstmal gebrochen. Und er identifiziert sich, sagt, es sind unsere Sünden, unsere Schuld. Das eine Bundesvolk, er ist Teil davon. Wir sind eine Familie, wenn einer sündigt, dann sind alle betroffen. Du sündigst nie allein. Und wir sind alle Sünder, ganz generell gesprochen. Unheimlich demütiger Mann, Esra, liegt hier auf den Knien vor Gott, weint über die Sünde seines Volkes, über diese faulen Kompromisse. Sagt, mein Gott, ich schäme mich. Ich schäme mich dafür, was hier passiert. Seht ihr, entschuldigt es nicht. So fängt Umkehr an. Es fängt mit Umkehr und Buße an. Nicht, dass wir entschuldigen und sagen, naja, die Umstände sind so schwierig und die Feinde bedrängen uns und keine Ausreden. Nee, Gott, es ist Sünde. So muss es anfangen in unserem Leben. Mit Bekennen. Und Bekennen heißt übereinstimmen mit Gott. Nicht einfach zu sagen, oh Gott, es tut mir leid. Das ist nicht Bekennen. Bekennen heißt übereinstimmen. Dass ich Gott sage, das ist Sünde, das ist Dreck. Gott, dieser Gedanke, der mir da durch den Kopf geht, das ist Schmutz. Dieser lüsterne Blick, wo ich, Gott, das ist Mist, das muss raus aus meinem Leben. Diese Eifersucht in meinem Herzen, dieser Neid, diese Habsucht, diese Unversöhnlichkeit, was immer es ist. Unzucht in meinem Leben, was immer es ist. Gott, es ist Sünde. Ich entschuldige das nicht mehr länger. Oh, ich bin ein Mann und oh, ich habe diese... Gott, es ist Sünde. Oh, aber die haben mir so viel angetan und... Oh. Es ist Sünde. Ich bin unversöhnlich. Gott weiß, dass wir nicht aus eigener Kraft heilig leben können. Dass wir nicht aus eigener Kraft vergeben können. Ja, er weiß das. Aber es fängt an damit, dass wir uns nicht mehr entschuldigen, sondern dass wir sagen, Gott, es ist Mist. Und wir nennen es beim Namen. Ich nenne es beim selben Namen, den du es nennst, Gott. Das bedeutet bekennen. So fängt es an. So fängt Umkehr an. Bevor wir das nicht tun, brauchen wir uns und anderen überhaupt nichts vormachen. Dann leben wir in Sünde und sind überhaupt nicht gewillt, überhaupt umzukehren. Wir müssen ehrlich sein mit Gott. Oh Gott, ich hasse es ja, aber... Nee, die Wahrheit ist, ich liebe das Zeug. Wir müssen beten, Gott, das zieht mich noch an hier, diese Sünde, diese Verführung. Und in mir selbst, ich liebe das Zeug und ich bekenne dir das. Gott, wirk du in meinem Herzen, dass ich mich in dich verliebe, dass ich so von dir eingenommen bin, dass ich angeekelt bin von diesem Zeug, wie du angeekelt bist. Wahrhaftigkeit vor Gott, wir müssen Gott nichts vormachen, wir können ihm nichts vormachen. Wir spielen auch so diese geistlichen, religiösen Spielchen, oder? Wo wir uns selber was vormachen. Ja Gott, eigentlich, ich will ja nicht, aber, und oh, die Umstände und bla bla bla. Ach, lass uns einfach ehrlich sein vor Gott und sagen, Gott, ich bin schwach und ich liebe das Zeug noch viel zu sehr. Und Gott, hier, mein Herz, ich öffne dir mein Herz, ich brauche dich, ich strecke meine Arme aus nach dir, wirk du in meinem Herzen, dass ich das liebe, was du liebst und dass ich das hasse, was du hast. Und dann fange ich an, die Dinge beim Namen zu nennen und zu sagen, ja Gott, das ist Sünde. Dieser Sex außerhalb der Ehe, das ist Sünde. Unzucht nennst du das. Diese Habsucht in meinem Herzen, dass ich neidisch bin auf den Nachbarn, weil er das größere Auto hat, das ist Sünde. Es ist Habsucht. Dieser Betrug, diese kleine Lüge hier, das ist Sünde. Und Gott, gib mir dein Herz über diese Dinge und ich bin beschämt. Ich demütige mich vor Gott. Und ich mag, dass er identifiziert sich hier. Er sagt, es sind unsere Sünden, die uns über den Kopf gewachsen sind. Und unsere Schuld ist groß geworden bis an den Himmel. Von den Tagen unserer Väter an sind wir in großer Schuld gewesen. Bis zum heutigen Tag und um unserer Sünden willen sind wir, unsere Könige, unsere Priester, die Gewalt der Könige der Länder preisgegeben worden, dem Schwert der Gefangenschaft und der Plünderung und der Beschämung des Angesichts, so wie es heute ist. Sagt, deswegen sind wir in Gefangenschaft geraten. Deswegen sind wir gerichtet worden von diesen anderen Völkern. Wegen unserer Schuld, genau wegen diesen Dingen, wo das Volk jetzt wieder drinsteckt. Und nun ist uns für einen kleinen Augenblick Gnade von dem Herrn, unserem Gott, zuteil geworden. Er hat Gerettete übrig gelassen und uns einen Zeltpflock gegeben an seiner heiligen Stätte. Nicht viel, aber Gott ist gnädig gewesen. Er hätte nicht gnädig sein müssen. Wir haben es nicht verdient, dass er uns zurückbringt, dass er uns bewahrt in der Gefangenschaft zuerst als Volk und dass er uns zurückbringt nach Jerusalem an seinen Ort, wo sein Tempel steht. Und wir sind nur ein kleiner Überrest, ist nur ein Zeltpflock. Aber wir sind da, das ist Gottes Gnade. Trotz unserer Untreue. Unser Gott hat unsere Augen hell gemacht und uns ein wenig Belebung geschenkt in unserer Knechtschaft. Er hat sie bewahrt. Denn Knechte sind wir. Und jeder Mensch ist ein Knecht oder ein Diener. Entweder des lebendigen Gottes oder und irgendwas anderen. Sklave seiner Selbstsucht und seiner Habsucht und was immer andere Süchte wir haben. Aber in unserer Knechtschaft hat unser Gott uns nicht verlassen. Ist Gott nicht wunderbar? Sein Herz, er ist treu, selbst wenn wir untreu sind. Er hat sein Volk nicht verlassen, er hat es gezüchtigt, aber er war bei ihnen. Sondern er hat es gefügt, dass wir Gnade gefunden haben vor den Königen von Persien. Er hat uns Belebung geschenkt, das Haus unseres Gottes aufzurichten und seine Trümmerstätte wiederherzustellen. Er hat uns unsere Schutzwehr in Juda und in Jerusalem gegeben. Gottes Treue. Untreue des Volkes und die Treue des Herrn. Wir sehen und nun, unser Gott, was sollen wir nach all dem sagen? Denn wir haben deine Gebote verlassen, die du durch deine Knechte, die Propheten, geboten hast, indem du sprachst, das Land, in das ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen, ist ein beflecktes Land, wegen der Befleckung der Völker der Länder, wegen ihrer Gräuel, mit denen sie es von einem Ende bis zum anderen durch ihre Unreinheit erfüllt haben. Haben ihre Götter durch sexuelle Perversität angebetet, ne, die Orgien gefeiert. Das war perverse Götzendienst dieser Völker. Und deswegen sagt Gott, sondert euch ab, damit ihr nicht reingezogen werdet in diesen Mist, der euch zerstört. Vers 12, so sollt ihr nun nicht eure Töchter ihren Söhnen geben und ihre Töchter nicht als Frauen für eure Söhne nehmen. Und ihren Frieden und ihr Wohl sollt ihr bis in Ewigkeit nicht suchen, damit ihr stark werdet und das Gute des Landes esst und es auf eure Söhne vererbt bis in Ewigkeit. Leute, es gibt keinen Frieden mit Sünde. Bis in Ewigkeit nicht. Können wir uns nicht leisten. Es gibt keinen Platz für Kompromisse in unserem Leben. Es gibt keinen Platz, mit Menschen zusammenzuhängen, die Jesus nicht lieb haben, die nicht sein Wort suchen und seinen Willen suchen. Da ist kein Platz in unserem Leben, in Ewigkeit nicht, sagt er hier. Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott, sagt uns der Apostel Johannes. Vers 13, nun nach all dem, was wegen unserer bösen Taten und wegen unserer großen Schuld über uns gekommen ist, obwohl du, unser Gott, mehr geschont hast, als unsere Sünden es verdienen. Wir haben es nicht verdient, dass du den Überrest übrig gelassen hast. Und du hast uns eine solche Rettung gewährt. Sollen wir da wieder deine Gebote aufheben und uns mit den Völkern dieser Gräuel verschwägern? Musst du da nicht gegen uns zürnen, bis es ganz aus ist, sodass kein Überrest und keine Rettung mehr übrig bleibt? Gehen in denselben Mist, in denselben Götzendienst, in dieselben Kompromisse zurück, wegen denen Gott sie rausgeworfen hat aus dem Land. Herr Gott Israels, du bist gerecht, denn wir sind als Gerettete übrig geblieben, Gottes Barmherzigkeit in seiner Gerechtigkeit, wie es heute ist. Siehe, hier sind wir vor dir mit unserer Schuld, denn bei einem solchen Verhalten ist es unmöglich, vor dir zu bestehen. Was für ein Gebet! Dieser wunderbare Mann hier, der so gebrochen ist über die Sünde seines Volkes, der so ausschreit zu seinem Herrn. Und er betete. Und im Vers 10, im Kapitel 1, während Esra betete, betend und weinend vor dem Haus Gottes, da liegen die Schuldbekannte. Ein paar Stunden da gelegen, hat sein Herz Gott ausgeschüttet. Gebetet, hat geweint, hat die Schuld bekannt, nicht versteckt, nicht entschuldigt, sondern bekannt, übereingestimmt mit Gott. Dinge beim Namen genannt. Und das dürfen wir tun in Gottes Gegenwart. Und da fängt Umkehr an. Das ist der erste Schritt. Bekennen und umkehren. Es gibt eine Trauer, die eine weltliche Trauer ist, sagt uns der Paulus. Wir können traurig sein über unsere Sünden. Hey, es tut mir so leid, dass ich gestohlen habe, weil jetzt muss ich Strafe zahlen und ich fühle mich so schlecht. Wir können traurig sein über den Mist, den wir gebaut haben, aber das ist noch nicht Buße. Buße, eine gottesfürchtige Buße, eine echte Buße ist, dass wir traurig sind zur Umkehr. Wir sind traurig, wir sind gebrochen und wir entscheiden uns umzukehren, uns abzuwenden von diesen Dingen. Das ist der zweite Schritt. Der erste ist Bekennen, das zweite ist, dass wir uns abwenden davon. Und das ist was sehr Praktisches. Und wie gesagt, Absonderung von und hinwenden zu. Paulus schreibt im Epheserbrief, ihr, die ihr gestohlen habt, stehlt nimmer und fangt an zu arbeiten und denen zu geben, die nichts haben. Wir wenden uns ab von der Sünde und wir wenden uns zu dem hin, was richtig ist. Absonderung von der Welt und Absonderung zu dem Herrn. Wir leben für ihn, wir leben zu seiner Ehre. Oh, es passt nicht in unsere Kultur, oder? Oh, ich habe doch gedacht, wir leben für uns selbst. Wie kann man sagen, wir sollen für die Ehre von wem anderen leben und nicht für unsere eigene? Das ist, was Gott uns sagt, du gehörst nicht dir selbst. Du bist erkauft mit einem Preis. Und wir leben nicht für uns selbst, nicht für unser eigenes Vergnügen, nicht damit wir happy sind oder glücklich sind, sondern um Gott zu ehren, damit er happy ist mit unserem Leben. Und wisst ihr was, wenn er happy ist, dann sind auch wir happy. Weil das ist seine Freude. Was ist Gottes Herz? Was ist das, was ihm am wichtigsten ist? Wofür er den höchsten Preis bezahlt hat in dieser Welt? Was ist es? Das sind wir. Gemeinschaft mit uns zu haben. Beziehung. Unser Wohl, das ist immer am wichtigsten. Und so, wenn wir ihm Freude machen, ist der heilste Platz, in dem wir sein können. Dann werden wir glückliche Menschen sein. Aber Freude und Glück ist ein Nebenprodukt. Nicht, wenn wir den nachjagen und denken, wenn ich das hätte oder das hätte oder das hätte, die Beziehung oder das Auto oder das Haus oder den Kick oder die Party, dann wäre ich glücklich sein. Das ist Schwachsinn. Das versklavt uns. Aber wenn wir Gott zuerst suchen, sagt Jesus, und sein Reich, dann wird er alle Dinge hinzufügen, die wir brauchen, und wir werden glückselig sein. Glücklich in unserer Seele. Das ist, was Jesus uns sagt. Tief in unserem Innern. Und das ist Gottes Herz für uns. Und wenn wir das verstehen, ist es nicht mehr so schwierig zu sagen, Gott, ich will dich ehren, ich will dir Freude machen. Aber Gottes Herz für uns ist nicht, dass wir emotional happy sind zuerst, um uns irgendwie zu erfreuen oder uns zu unterhalten. Das ist ein Gottes Ziel in unserem Leben. Jennifer hat gerade ein Buch bekommen, da geht es um Ehe. Und der Titel ist irgendwie so, was, wenn Ehe nicht dazu da ist, um uns glücklich zu machen, sondern um uns heilig zu machen. Das ist Gottes Plan für dein Leben, unsere Heiligung. Thessalonicher Brief, das ist Gottes Wille, eure Heiligung. Und wenn wir heiliger sind und Jesus ähnlicher sind, dann werden wir auch glücklicher sein. Weniger Sklaven von dem Teufel und Dingen dieser Welt und mehr Sklaven von Gott. Und er ist ein guter Herr. Er will unsere Seelen erfrischen. Also wir bekennen unsere Schuld, wir kehren um, wir wenden uns hin, für Gott zu leben und für seine Ehre. Und der letzte Punkt ist vielleicht, das ist sehr praktisch. Seht ihr, nachdem Esra gebetet hat und bekannt hat und geweint hat, da versammelte sich um ihn eine sehr zahlreiche Versammlung aus Israel, Männer und Frauen und Kinder, denn auch das Volk weinte unter vielen Tränen. Seht ihr, dieser Leiter, der vorangegangen ist, das hat das Herz des Volkes gebrochen und das hat sie überführt. Nicht ein Selbstgerechter, der mit dem Finger gezeigt hat, der gerichtet hat, sondern diese Gebrochenheit dieses heiligen, demütigen Mannes hier, das hat das Volk überführt. Sie versammeln sich und sie weinen zusammen. Und Schechania, der Sohn Jehiels von den Söhnen Elam, fing an und sagte zu Esra, wir haben treulos an unserem Gott gehandelt und haben ausländische Frauen von der Bevölkerung des Landes geheiratet. Und wenn wir hier ausländisch lesen, wieder, es geht nicht darum, dass es Ausländer waren von der Rasse her, es geht darum, dass sie Götzendiener waren, fremden Götzen nachgelaufen sind. Doch jetzt gibt es noch Hoffnung für Israel in dieser Sache. So lass uns jetzt mit unserem Gott einen Bund schließen, dass wir alle ausländischen Frauen und die von ihnen geborenen Kinder fortschicken nach dem Beschluss meines Herrn. Und jener, die vor dem Gebot unseres Herrn zittern, nach dem Gesetz soll gehandelt werden, nach Gottes Wort. Steh auf, denn dir obliegt die Sache. Wir aber werden mit dir sein. Sei stark und handle. Seht ihr, das ist der letzte Punkt. Umkehr ist was Praktisches. Ja, wir müssen zuerst zum Herrn kommen, sein Herz bekommen, damit wir Sünde hassen und Wahrheit, Gerechtigkeit lieben. Wir müssen unsere Schuld bekennen, übereinstimmen mit Gott. Wir brauchen sein Herz, dass wir betrübt sind darüber. Wir können es bekennen, wir können umkehren in unserem Herzen. Aber dann gibt es einen Punkt, wo es heißt, steh auf, sei stark und handle. Steh auf, bring Dinge in Ordnung. Wenn du dich versöhnen musst, dann geh zu der Person und entscheide dich zu vergeben. Wenn du in Sünde lebst, mit deiner Freundin zusammen wohnst, sagen wir, dann steh auf und zieh aus und mach eine Trennung, sonder dich ab. Wenn es die Kumpels sind, mit denen du in der Kneipe rumhängst und dich voll saufen lässt und sündigst, dann steh auf, sonder dich ab. Zieh weg von mir aus. Aber da muss ein praktischer Schritt sein. Umkehr ist was Praktisches, nicht Theoretisches. Unser Fleisch ist schwach. Es braucht echt eine Willensentscheidung und dann praktische Schritte. Wenn es der Schrott ist im Fernsehen oder im Computer, im Internet, dann schmeiß das Ding weg oder bau dir einen Filter ein oder sei verantwortlich anderen Geschwistern gegenüber, dass dieses Zeug nimmer hier in deinen Kopf reinkommt. Wenn es eine Geschäftsbeziehung ist, die unheilig ist, dann schneid es ab. Setz einen konkreten Schritt. Gott wird treu sein. Gott ehrt diese Dinge. Du wirst nichts verlieren, du wirst nur gewinnen. Vers 5, da stand Esra auf. Wichtiger Punkt. Jesus hat gesagt, wenn wir seine Worte nur hören und sagen, aha, aha, gute Theologie, das ist toll, so soll man leben, dann kannst du das vergessen eigentlich. Aber wenn wir seine Worte hören und sie tun, es umsetzen, dann bringt es Segen in unserem Leben. Dann bauen wir unser Leben auf dem Fels. Und wenn immer wir das tun, wenn Gott uns ein Gebot gibt und wir wollen ihm folgen, Gott ist immer treu. Er weiß das, wenn er aus eigener Kraft so leben können. Aber er ist treu. Er wird mit uns sein. Er wird uns stärken. Und wir sind auch eine Familie. Wir sind nie allein in diesen Dingen. Wir können uns auch gegenseitig ermutigen und stärken. So wie der Schechanja das dem Esra getan hat. Hat ihn ermutigt. Wir werden mit dir sein. Sei stark und handle. Da stand Esra auf. Und er ließ die Obersten der Priester, der Leviten und ganz Israel schwören, nach diesem Wort zu handeln. Und sie schworen es. Und Esra stand auf dem Platz vor dem Haus Gottes auf und ging in die Zelle Johannans, des Sohnes Eliaschibs, und er übernachtete dort. Brot aß er nicht und Wasser trank er nicht. Fasten hilft auch manchmal. Das bringt unser Fleisch um, stärkt unseren Geist. Denn er trauerte über die Untreue der Weggeführten. Dann ließ man durch Juda und Jerusalem einen Ruf ergehen, an alle Söhne der Wegführung sich in Jerusalem zu versammeln. Und jeden, der nicht innerhalb von 3 Tagen gemäß dem Beschluss der Obersten und Ältesten käme, dessen ganze Habe sollte mit dem Bann belegt werden und er selbst sollte aus der Versammlung der Weggeführten ausgeschlossen werden. Kleine Motivation hier. Esra benutzt hier seine ganze Vollmacht als Stellvertreter, als Statthalter des Königs. Und da geht es den Leuten an ihren Besitz. Und deswegen lesen wir Vers 9, da versammelten sich alle Männer von Juda und Benjamin innerhalb von 3 Tagen nach Jerusalem im Kislev. Das war der 9. Monat am 20. des Monats. Und das ganze Volk saß auf dem Platz des Hauses Gottes zitternd wegen der Sache und infolge der Regengüsse. Zittert vor Ehrfurcht vor dem Herrn und dann hat es noch geregnet. Es war kalt. Könnt ihr vorstellen, eine zitternde Versammlung. Das war der Zustand, wo Gott sie haben wollte. Wo sie empfangsbereit waren. Nicht mehr stolz, sondern die Knie haben gezittert. Da stand Esra, der Priester, auf und sagte zu ihnen, ihr habt treulos gehandelt und habt ausländische Frauen geheiratet, um die Schuld Israels zu vermehren. Ich mag das. Das sind echte Freunde. Das sind echte Geschwister, die den Mut haben, dir die Wahrheit zu sagen. Nicht sagen, macht nichts und ist schon gut und wird schon gut werden. Und naja, du hast einen Fehler gemacht. Kann schon mal vorkommen. Und nee, sondern pff, ihr habt gesündigt. Ganz klar. Das sind wahre Freunde, die sich trauen, dir die Wahrheit zu sagen, weil sie dich lieben. Vielleicht sogar die Freundschaft aufs Spiel zu setzen, weil du vielleicht nicht hören willst, was sie dir sagen. Aber sie lieben dich mehr. Dein Wohl ist ihnen wichtiger als ihr eigenes Wohlbefinden und ihr eigenes Gutfühlen und Freundschaft und Liebe, Freude, Eierkuchen. Solche Freunde wollen wir sein. Lest Matthäus 18. Wenn dein Bruder gegen dich sündigt, dann geh hin und red mit ihm. Versöhnt euch. Wenn du zum Altar kommst und du merkst, dein Bruder hat was gegen dich, geh hin. Konfrontiere in Liebe. Aber die Wahrheit in Liebe gesagt, das ist so wichtig. Er sagt, ihr habt treulos gehandelt. Und er nennt die Dinge beim Namen. Ihr habt ausländische Frauen geheiratet, um die Schuld Israels zu vermehren. So gebt nun dem Herrn, dem Gott eurer Väter, das Lob und tut seinen Willen. Darum geht es in unserem Leben. Ihn zu ehren, nicht unsere eigene Ehre, unseren eigenen Willen. Und sondert euch ab von den Völkern des Landes und von den ausländischen Frauen. Sondert euch ab von dieser ganzen Sünde, von diesem ganzen Kompromiss, diesem Götzendienen. Und die ganze Versammlung antwortete und sprach mit lauter Stimme: Ja, nach deinem Wort obliegt es uns zu handeln. Sagen, jawohl, so wollen wir es tun. Jedoch ist das Volk zahlreich und es ist die Zeit der Regengüsse, sodass man nicht im Freien stehen kann. Außerdem ist es kein Geschäft für einen Tag, auch nicht für zwei, denn viele von uns haben sich in dieser Sache vergangen. Lass doch unsere Obersten für die ganze Versammlung zusammentreten. Und alle in unseren Städten, die ausländische Frauen geheiratet haben, sollen zu bestimmten Zeiten kommen und mit ihnen die Ältesten jeder einzelnen Stadt und ihre Richter, bis wir die Zornglut unseres Gottes in dieser Sache von uns abgewendet haben. Also es braucht ein bisschen Zeit. Mussten sich jeden Fall einzeln anschauen. Ist auch was, wir Christen, wir scheren so gerne alles um einen Kamm. Haben sich hier jeden Fall angeguckt. Ich glaube, sie haben geschaut, ob die Frauen gewillt waren, sich zu bekehren, dem Herrn nachzufolgen, so wie Ruth das getan hat. Ich glaube nicht, dass sie diese Frauen weggeschickt haben, die willig gewesen sind, dem Herrn nachzufolgen, umzukehren von ihrem Götzendienst, von ihrem perversen Leben, gemeinsam mit ihren Männern. Nur die, die unwillig waren, von ihrem Götzendienst zu lassen, die haben sie weggeschickt. Von denen mussten sie sich absondern, denn sonst hätten die ihre Männer runtergezogen. Wie es immer passiert in solchen Beziehungen. Ich habe noch keine gesehen, wo es andersrum war, wirklich. Ich meine, manchmal ist Gott gnädig und Menschen kommen zum Glauben, der Ungläubige trotz allem. Aber das ist nicht wegen dem Partner, sondern allein wegen Gottes Gnade. Nur Jonathan, der Sohn Asaels, und Jachseja, der Sohn Tikwas, traten dagegen auf. Es gibt immer die, die nicht ihr Fleisch killen wollen und lieber in Kompromissen weiterleben wollen. Und wenn du eine richtige Entscheidung triffst, dann sei ermutigt, wenn du ein bisschen Gegenwind hast. Das ist ein gutes Zeichen, du kannst es nicht allen recht machen. Und wenn du gottesfürchtig leben willst, dann wirst du es hundertprozentig nicht allen recht machen. Timotheusbrief, ne? Denen, die gottesfürchtig leben wollen, die werden Verfolgung erleiden. Das ist eine Verheißung, die Gott uns gibt. Und Meschulam und Shabbatai, der Levit, standen ihnen bei. Und die Söhne der Wegführung machten es so. Und der Priester Esra sonderte sich Männer aus, Familienoberhäupter nach ihren Familien, und zwar alle mit Namen. Und sie setzten sich zusammen am ersten Tag des 10. Monats, um die Sache zu untersuchen. Und sie kamen bis zum ersten Tag des 1. Monats mit allem zu Ende in der Sache mit den Männern, die ausländische Frauen geheiratet haben. Also, sie haben eine Untersuchungskommission eingesetzt von wirklich gottesfürchtigen Männern und Leitern und haben die Sache genau untersucht. Ich glaube, jeden einzelnen Fall. Und dann am Ende haben wir eine Liste von über 100 Leuten, deren Frauen sich offensichtlich geweigert haben, von ihren Götzendienst zu lassen und dem Herrn nachzufolgen. Und die mussten wirklich ihre Frauen wegschicken. Und das war eine harte Sache. Das war keine einfache Sache, die hier verlangt wurde. Das war hart. Die haben ihre Frauen, ihre Kinder auf dem Wagen geladen. Da haben gesagt, tschüss. Ihr wollt nicht dem Herrn nachfolgen? Tschüss. Ich glaube nicht, dass sie die im Stich gelassen haben. Ich glaube, die waren immer noch verantwortlich, wenn wir Gottes Gesetz lesen, sie zu versorgen. Viele von denen haben wahrscheinlich ihre israelitischen Frauen geschieden und haben diese heidnischen geheiratet. Und das ist so 100 oder 115, könnt mal nachzählen genau, in der Größenordnung, so viele Frauen wollten nicht umkehren oder von ihrem Götzendienst lassen und sie haben sie weggeschickt. Harte Sache. Leute, wie sehr hassen wir Sünde? Sind wir bereit, radikale Schritte zu setzen? Wie Jesus gesagt hat, wenn dich was zur Sünde verführt, schneide es ab und wirf es weg. Sehr radikal. Und nochmals, ich möchte nicht, dass ihr verheirateten Frauen sagt, hey, der Günther hat gepredigt, ich darf mich von meinem ungläubigen Mann scheiden lassen. Tschüss, du darfst jetzt gehen. Nee. Das ist nicht, was Gottes Wort uns sagt. Lest 1. Korinther Kapitel 7. Euer Befehl vom Herrn ist, eure Männer zu lieben und ein gutes Zeugnis zu sein und dem Herrn nachzufolgen mit ganzem Herzen. Und wenn sie das nicht ertragen können, dann sollen sie gehen, wenn sie wollen. Aber ihr seid treu. Es geht hier um geistliche Treue in diesem Absatz. Herausfordernde Verse, oder? Herausforderndes Kapitel. Ich bin herausgefordert durch Esra und durch sein Herz für den Herrn. Ich bin noch nicht an einem Punkt, ich möchte Sünde hassen, wie er Sünde gehasst hat. Ich möchte Gottes Herz haben. Diese kleinen Kompromisse. Diese Dinge, die wir vielleicht nur in unserem Gedanken zulassen. Das bisschen Habsucht, was wir übrig lassen. Mann, ich möchte Gottes Herz haben. Und der Schlüssel ist wirklich, dass wir uns absondern zu ihm hin. Und je näher wir ihm sind, desto mehr werden wir sein Herz haben. Und wir werden Sünde hassen. Aber lass uns auch nicht selbst täuschen. Die Bibel sagt uns, täuscht euch nicht. Wer so leben will, wer in Sünde leben will, der wird das Reich Gottes nicht erben. Wenn das dein Herz ist, musst du wirklich Buße tun. Dich wirklich bekehren, wirklich umkehren zu Gott. Und anfangen zu bekennen, übereinzustimmen mit ihm. Und anfangen, dich abzusondern und radikale Schritte zu setzen in deinem Leben. Nichts weniger wird genügen. Lass uns gar keine Ausreden, keinen Frieden schließen, nichts beschönigen. Kein Frieden mit der Welt und dem Fleisch. Denn Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Und Gott möchte unser Heil. Und je heiliger wir sind, je abgesonderter wir sind für ihn, desto heiler wird unser Leben sein und desto glücklicher werden wir sein. Ich lese euch zum Schluss aus Matthäus 10 vor. Petrus, er war einer, der von Jesus gerufen wurde und von ihm hieß es, und den anderen 12, sie haben alles verlassen und sie folgten ihm nach. Und Petrus begann und sagte zu ihm, das heißt zu Jesus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Lass uns beten. Vater, ich danke dir für die Herausforderungen, die du uns gibst in unserem Leben. Durch dein Wort, durch gottesfürchtige Vorbilder in der Geschichte. Und Vater, ich bete, dass du uns zeigst, was das für jeden von uns persönlich konkret bedeutet. Dass wir uns beeindrucken lassen von Esra und seinem Herzen. Herr, dass wir uns danach sehnen, wirklich dein Herz zu haben, wirklich heilig zu sein, dich zu lieben und das Richtige zu lieben und Sünde zu hassen. Und Vater, dass wir Menschen sind, die, wenn wir sündigen, dass wir sofort umkehren und es bekennen. Und wie Esra unsere Hände zu dir hochheben und um Gnade schreien, um Hilfe, Herr, dass wir anders leben. Dass wir nicht Sklaven von Sünde sind, sondern deine Nachfolger, Herr, deine Kinder. Herr, dass wir gewillt sind, Dinge beim Namen zu nennen und dass wir gewillt sind, radikale Schritte zu setzen, um dir nachzufolgen, um dir zu gefallen mit unserem Leben. Denn Herr, du liebst uns so sehr, dass du uns erkauft hast mit deinem eigenen Blut. Und so gehören wir nicht mehr uns selbst, sondern wir gehören dir.
Hilf uns so zu leben. Hilf uns, dich zu lieben, Herr, mit allem, was wir sind. Das ist wirklich der Schlüssel. Dich zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Gib uns dieses Herz, Herr, und hilf uns, es umzusetzen, was du zu unserem Herzen sprichst, Herz. Wir wollen dir vertrauen, deinem Geist, der in uns lebt, dass er uns stärkt und kräftigt, deinen Willen zu tun. In Jesu Namen. Amen. Hat euch was angesprochen? Wollt ihr was hinzufügen? Vielleicht was, was ich nicht gesehen habe, aber der Herr zu eurem Herzen gesprochen hat, wo wir studiert haben?
Also man kann nicht sagen, dass mich was angesprochen hat. Mich hat es was im Stuhl gehauen, als du gesagt hast, wenn wir sind eine Familie und wenn wir sündigen, sündigen wir nicht für uns alleine. Und ich habe so gedacht, ja, vielleicht ist das der Grund, warum wir so wenig in der Gemeinde erleben, weil ich, wenn ich sündige, meinen Geschwistern was wegnehme. So, dass Sünde nicht nur mich von Gott trennt, sondern auch die Gemeinde verunreinigt.
Ja. Das ist so, denk an Achan, als sie Jericho eingenommen haben und er hat hier von der Beute mitgenommen, was sie nicht durften, und ganz Israel hat eine Niederlage erlebt. Ich denke an 1. Korinther 6, ne, wo es heißt, ich glaube 1. Korinther 6, ne, dass die in Sünde leben wollen, dass wir uns absondern sollen von denen. Das ist der Sinn von Gemeindezucht. Matthäus 18, wenn jemand sündigt, sollen wir zuerst hingehen und persönlich konfrontieren. Und ich denke mehrmals und versuchen, den zur Umkehr zu bewegen, aber letztendlich, wenn er nicht hören will, nimmst du einen zweiten mit. Wenn er nicht hören will und sagt, ist mir egal, was Gott sagt, ich will so leben, dann letztendlich soll die Gemeinde sagen, okay, wenn du nicht als Christ leben willst, dann sollst du dich auch nur so bezeichnen dürfen. Dann schließen wir dich aus unserer Gemeinschaft, bis du umkehrst. Wir sondern uns ab von dir.
Ja, ich meine, dieser Gedanke, und wenn jetzt das ist auszuschließen, um keinen sozusagen Kompromiss in die Gemeinde kommen zu lassen und die anderen auf die Spur zu bringen, so von wegen, ja, ist ja doch alles in Ordnung. Das ja, aber ich lasse das gerade so auf mich wirken.
Das sind ja viel krassere Dinge als Unzucht, das ist das Offensichtliche. Ja, ne? Aber
diese Motivation, also ich glaube, dass das für mich eine sehr viel größere Motivation sein kann, mein Leben zu heiligen, um zu sagen, es geht nicht nur um mich, sondern ich pinkel nicht nur mir selbst ans Bein, sondern ich schieße auch dem anderen ins Knie.
Ja. Wir sind eine Familie und wie stark du mit dem Herrn lebst, so stark werden wir als Familie sein. Wenn du schwach bist, dann werden auch wir geschwächt sein als Familie. Das ist so. Wir sind ein Leib, ne? Da passt das Bild noch besser. Wenn ein Glied krank ist, ne, das wird den ganzen Leib beeinträchtigen.
Ja, aber allein das empfinden wir nicht, oder? Haben wir da wirklich ein Gefühl zu? Also ich meine, wenn ich in der Ecke sitze und es mir schlecht geht, wird so tätschen, aber beeinflusst mich das wirklich, wenn es dir jetzt schlecht geht? Ja.
Jetzt als Einzelner?
Ja, als Einzelner. Ich muss bei mir anfangen. Ich kann nicht sagen, was du meinst.
Sehen wir, wie viel wir noch wachsen müssen. Ne? Ich denke, wir können noch viel wachsen.
Ja, ich denke, guck mal, es gibt Starke und es gibt ganz Schwache. Aber wo steht denn der Gemeinde?
Die Starken sollen die Schwachen tragen. Und wenn einer weint, weinen wir mit den Weinenden und wir lachen mit den Lachenden, sagt der Paulus. Wir sind Glieder voneinander. Und ich denke, wenn es zur Sünde kommt, es geht ja nicht darum, ich meine, wir sind alle, keiner ist perfekt. Darum geht es auch nicht. Wenn wir sündigen und wir tun Buße und wir bekennen das dem Herrn, dann, weißt du, ist Gottes Gnade. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, uns zu vergeben. Problem ist, wenn jemand sagt, ist mir egal. Ist mir egal, ob das Sünde ist, ich will so leben. Das ist ein Problem. Diese Einstellung, diese. Das ist was wir konfrontieren müssen. Wir sollen keine Sündenschnüffler sein und rumrennen und jeden. Hast du irgendwas falsch gemacht? Oder das ist lächerlich, ja? Wir müssen auf uns selbst schauen. Aber wenn wir Geschwister sehen, die wirklich hier permanent in denselben Mist immer wieder und eigentlich nicht wollen, das ist das Problem. Wie gesagt, unser Hauptproblem ist, dass wir nicht abgesondert sind zu Jesus. Deswegen sind wir nicht abgesondert von der Welt. Das ist ein Herzensproblem. Und das will Gott konfrontieren. Und das sagt die Bibel letztendlich, wenn jemand nicht lassen will und sagt, ich will aber so leben, dass wir sagen als Gemeinde Gottes, nee, dann können wir dich nicht in unserer Gemeinschaft haben. Das ist zu wichtig, worum es uns geht. Wir müssen Gemeinschaft beschützen. Böser Umgang verdirbt die Sitten. Wir wollen nicht, dass du getäuscht bist, dass du denkst, ja, ich bin ein Christ, ich gehe in die Gemeinde, ist ja alles okay, und in Wirklichkeit bist du auf dem Weg in die Hölle. Das wollen wir nicht. Der Zweck von Gemeindezucht ist, die Leute zur Umkehr zu bewegen. Aber auch die Gemeinschaft zu beschützen. Da ist definitiv was dran. Und eine heilige Gemeinde ist eine starke Gemeinde. Ich denke deswegen, vielleicht erleben wir zu wenig. Das sehen wir in Zeiten der Erweckung. Das fängt in der Gemeinde an. Das ist Erweckung, was wir hier sehen übrigens. Erweckung ist nicht, wenn Ungläubige sich plötzlich bekehren. Erweckung ist, wenn die Gläubigen gebrochen sind über ihre Sünde. Da fängt Erweckung an. Und das zieht dann Kreise bis in die Ungläubigen rein, wenn sie die Heiligkeit sehen und die Heiligkeit Gottes auch sehen. Ja.
Was meinst du denn, ist der Grund dafür oder wie reagiere ich darauf, wenn jemand vor mir steht und ich jetzt sicher sein kann oder das Empfinden habe, der andere sagt mir, ja, ich will zwar von der Sünde lassen, ich kann aber nicht. Eigentlich widerspricht das ja Gottes Wort, weil er sagt, wir sind der Sünde nicht mehr untertan. Also was ist dann der Grund, dass ein Mensch so empfindet oder sich so anbinden lässt? Wie gehe ich dagegen vor?
Du kannst prinzipiell in der Seelsorge, wenn jemand sagt, ich kann nicht, kannst du gleich übersetzen mit, ich will nicht. Weil Gottes Wort sagt uns, wenn wir wirklich seinen Willen tun wollen, dann können wir es in ihm. Nicht aus eigener Kraft, das stimmt, wir können nicht. Ich kann keinen Moment leben, ohne zu sündigen, ohne seine Hilfe. Aber wenn jemand sagt, nee, ich kann das nicht lassen, dann sagt er eigentlich, ich will nicht. Und dann übersetze ich das auch genauso, weil das meint er eigentlich. Und das ist, was ich vorher gesagt habe, na, wir lieben eigentlich das Zeug zu sehr. Wir machen uns manchmal selber was vor und Gott dann und sagen, ah, ich kann nicht, nee, Wahrheit ist, ich will nicht. Und so muss ich das Gott bekennen. Gott, ich bin unwillig. Wirk in meinem Herzen, mach mich willig. Deinen Willen zu tun, gib mir dein Herz, da fängt es an. Das ist unser Hauptproblem, nicht, dass wir unfähig sind, sondern dass wir unwillig sind. Weil Gott kann uns befähigen, was immer es braucht. Aber er wird uns nicht vergewaltigen. Er wird nicht gegen unseren Willen uns zwingen. Er wird uns züchtigen und uns nachgehen und uns die Konsequenz unserer Sünde erleben lassen. Hoffentlich Gemeindezucht, das ist auch ein Zweck davon, ja. Diesen Schutz der Gemeinschaft auch wegzunehmen und zu sagen, okay, wenn dein Leben zerstören willst, geh raus. Mach dich kaputt und wenn du umkehren willst, dann komm wieder. Dann sind wir für dich da, wir lieben dich nämlich. Wir wollen, dass du heil bist, heiler Gemeinschaft mit Gott. Aber ja, wenn jemand sagt, ich kann nicht, heißt es, ich will nicht. Das ist eine Ausrede, eine von den vielen.